herzlich willkommen zum Draußentester. Heute sprechen wir über den wohl größten deutschsprachigen Dichter der literarischen Moderne, Rainer Maria Rilke. Oder besser gesagt, wir reden über seine Biografie, denn eine solche hat der Berliner Autor und Journalist Gunnar Decker herausgegeben. Rilke, der ferne Magier, heißt das im Siedler Verlag erschienene Werk mit rund 600 Seiten. Ein Hochgenuss für jeden, der Rilke verehrt und der mehr über den Werdegang, das Leben und die Magie des Dichters Rainer Maria Rilke erfahren möchte. Gunnar Decker, Sie haben Biografien über verschiedene Personen veröffentlicht. Hermann Hesse, Franz Fürmann, Franz von Assisi, Ernst Barlach. Nun Rilke. Warum Rilke?
Ja, man will ja bei allen Biografien etwas über einen Autor herausfinden, den man viel gelesen hat, zu dem man ein besonderes Verhältnis hat. Und man will noch etwas wissen, was man nicht in den Texten des Autors selber gelesen hat. Und das ist immer die Herausforderung, eine Biografie zu schreiben. Und bei Rilke kommt hinzu, dass mein Interesse für ihn schon über 20 Jahre alt ist. Also ich habe 2004 schon eine Biografie über Rilke und die Frauen geschrieben. Und das hatte natürlich diesen Fokus auf seine Frauenbeziehungen und die Rolle der Frauen für sein Werk. Und es hat mich immer irgendwie so unbefriedigt gelassen, dass ich gedacht habe, ich habe da wesentliche Dinge beiseite gelassen, also die zu Rilke doch dazugehören. Also es war doch zu sehr abstrahiert vom Werk und auf diese Frauenbeziehungen. Also es war mir dann im Nachhinein ein bisschen unangenehm, dass ich den Rilke so halbiert habe und dachte, da habe ich noch irgendwas gut zu machen. Und war dann sehr froh, dass ich diese vollständige, sage ich jetzt mal, Biografie, also die klassische Biografie nochmal schreiben durfte. Und habe dann gemerkt, als ich anfing zu schreiben, dass das doppelt schwierig war. Also wenn man schon einmal einen Entwurf von einem, einem Gegenüber formuliert hat, dann ist das nicht so einfach, nochmal anzufangen. Der eigentliche Anfang lag also zurück und ich musste sozusagen den wiederholten Anfang versuchen und merkte, dass ich den Anfang, der für mich immer noch wichtig war, verbraucht hatte in diesem alten Buch über Rilke und die Frauen. Also dieser Zugriff, der unmittelbare auf die Physiognomie, also wie wird Rilke gesehen von seinen Mitmenschen, also die Beschreibung, also das Magische seiner Augen und die Enttäuschung geradezu, das Entsetzen über die untere Gesichtshälfte, der Mund, der, wie eine, Rudolf Kassner sagt, wie eine überreife Frucht aufplatzt, also diese wulstigen Lippen. Und dieser Widerspruch schon im Gesicht Rilkes, der finde ich heute noch, fasst diesen Dichter sehr gut zusammen, dieses Paradoxe in ihm. Das ging noch nicht mehr und dann musste ich also suchen nach einem anderen Anfang und kam dann darauf, mit dem Jahr 1901 anzufangen, der Hälfte des Lebens, so eine Wegscheide in Rilkes Leben, wo das bisherige nicht mehr fortführbar ist und er eigentlich vor einem Weltenwechsel steht. Also nicht nur, dass er heiratet, Clara Westhoff eine Tochter bekommt, sondern dass diese etwas sehr manierierte Aufarbeitung seiner Prager Flucht, Visionen und seine Ängste, dass das hinter ihm liegt und dass er etwas Neues, einen neuen Gegenpart braucht. Das wird dann Paris sein. Aber das weiß er 1901 noch nicht. Er geht ja sozusagen darauf dann erst, er kommt ja noch nach Worpswede und dann erst kommt Paris als das eigentliche, der Ort seiner modernen Dichtung. Also das ist so das Konglomerat, aus dem dieses neue Buch zu Rilke entstanden ist und das alte merkte ich dabei, schleppe ich dabei immer irgendwie mit. Es ist also doppelt kompliziert, nochmal über jemanden zu schreiben, über den man bereits geschrieben hat, obwohl ich das wirklich gern wollte und unbedingt wollte, aber es war wirklich doppelt schwierig.
Sie haben von Ihrem besonderen Verhältnis zu Rilke gesprochen, auch dass er Sie jahrelang schon begleitet, dass Sie ihn lesen, ich schätze gern lesen, und das bringt mich zur nächsten Frage. Wie hilfreich ist es eigentlich, jemanden, den man biografiert, zu mögen?
Also eine Grundsympathie ist, denke ich, notwendig, um ihm auch durch so bestimmte Wirrnisse und ja fast schon Abgründe, also auch da durchzufolgen, wo man eigentlich befremdet ist, dass man so so eine starke Bindung auch an einen Autor hat oder auch einen anderen Künstler, dass man sagt, okay, da gehe ich jetzt nochmal mit ihm durch, obwohl ich das eigentlich nicht verstehe und auch missbillige, aber ich habe so ein Grundvertrauen zu ihm, dass ich das auch ja, also dass ich da nicht mich ausklinke, sondern dranbleibe. Also da denke ich, ist es wichtig, wenn man einem Autor auch vertraut. Also wenn man dieses Werk vor allem natürlich so schätzt, dass man den Lebenspreis, den jemand dafür zahlt, auch man muss ihn ja nicht irgendwas nachsehen oder verzeihen, aber dass man darüber dann auch mit so einer gewissen Großzügigkeit, also da nicht drüber hinweggeht, sondern sich dem stellt, aber weiß, es ist sozusagen das, was jemand in seinem Leben offenbar nötig hatte, um zu einem wesentlichen Ausdruck zu kommen. Und niemand ist sozusagen in jedem Augenblick wesentlich. Und das ist bei Rilke mit seinen langen Pausen zwischen den wesentlichen Werken umso auffälliger.
Rilke verfügt ja über eine unglaubliche Sprachkraft und Macht. Inwieweit sind Sie in Ihren Recherchen über die Biografie Rilkes auf Anhaltspunkte in seinem Leben gestoßen, die mitverantwortlich für dieses unglaubliche Talent, dieses ausdrucksstarke Schreiben sind?
Ja, also dem Buch steht ja ein Motto voran. Das kommt aus dem Malte Lauritz Bricke, wo es heißt, ich lerne sehen. Ja, ich fange an, es geht noch schlecht, aber ich will meine Zeit ausnutzen. Das ist eigentlich das denke ich, das Grundmotiv bei Rilke, was ihn auch vorantreibt. Immer dieser Wille zu sehen nach außen und zugleich dieses nach innen zu wenden, die Innenansicht. Und das ist ein Motiv, das mich von Anfang an fasziniert hat. Also wie er Prag beispielsweise, Prag, was er nicht mag, wo er sich eingesperrt fühlt, was schon durch seine Mutter, die er auch nicht mag, für ihn bigott katholisch ist und die deutsche Minderheit, die auch so eine Art Oberschicht ist, die also selbstgerecht und so altertümlich ist, und das hat etwas Vermuftes, dieses Prag. Und er ist auf der Flucht davor, er kämpft gegen diese Übermacht des Dunklen. Das ist ein dunkles Bild, Prag. Und wie er das dann auch in seinen frühesten Gedichten, die zum Teil, ja, so, man kritisiert sie auch zu Recht als sentimental, teilweise kitschig, aber immer wieder blitzt so eine ganz präzise Wahrnehmung auf. Also wie er auch schon als noch nicht mal 20-Jähriger, als Schüler noch, dieses Prag beschreibt. Und also da sind Wendungen drin, wo man verblüfft zurückzuckt und sagt, wie kommt jemand, der eigentlich in dieser Zeit noch durch und durch so in seinen Briefen dann und in seinem Umfeld konventionell wirkt, wie kommt dieser junge Mensch auf solche Bilder und auf solche Wahrnehmung. Und das ist eigentlich das, was sich durchzieht. Vielleicht ist es auch ein Grund dafür, dass er so ruhelos lange Zeit, bis er dann in der Schweiz also ankommt, auch schwach und krank und nicht mehr reisefähig, aber dass er lange Zeit so ein unruhiges Reiseleben führt, mit ganz verschiedenen Eindrücken sich auch da belädt, und aber es bleibt eben nicht beim äußeren Abschildern von Venedig etwa, wo er regelmäßig auch sich längere Zeit aufhält, Paris schon gar nicht. Das sind dann plötzlich sind das Berichte so aus dem Bauch von Paris, also die neuen Gedichte und auch der Malte Lauritz Bricke, da taucht er so tief ein, dass man sich schon auch fragt, also wie diese Wandlung im Sehen Rilkes zustande gekommen ist. Von einem, der präzise beobachtet, auch diese Wendung nach innen hat, aber dieses Sehen auf eine Weise radikalisiert, dass er am Ende bei den Dionyser Elegien und den Sonetten an Orpheus eine eigene Gegenwelt aus Worten schafft, die immer noch etwas Gesehenes haben, aber auf eine Weise, die, denke ich, auf so radikale Weise neu ist und etwas anderes ist, als das, was andere bedeutende Dichter auch des 20. Jahrhunderts vorgelegt haben. Und das ist immer noch das Verblüffende und Faszinierende an Rilke. Und daran gemessen, muss man ja mal sagen, sind dann die Lebensumstände, die für ihn immer auch tragikomisch waren, schwierig waren. Er konnte nie mit Geld umgehen, er konnte nicht mit Nähe anderer Menschen umgehen. All diese Dinge, die auch skurril zum Teil sind, die sinken natürlich angesichts dieser Größe auch von Ausdruckskraft ab in zu etwas Marginalem. Und trotzdem denke ich, auch als Biograf, der diese Briefe liest und diese alltäglichen Lebensäußerungen ernst nimmt, gehört es zum Gesamtbild Rilkes dazu. Also wie hat er gelebt? Wie hat sozusagen dieses Umfeld, das Milieu, die Orte, wie haben sie auch Einfluss auf diese Art von Dichtung gehabt? Wenn er in Prag geblieben wäre, wäre das Werk, was vielleicht dann auch entstanden wäre, also man konnte ja auch in Prag zum modernen Dichter werden, siehe Kafka, aber es wäre ein anderes geworden. Und das ist eigentlich genau die Frage, die mich jetzt beim Schreiben begleitet hat. Also wie verändert sich dieses Sehen, wenn man jetzt zum Beispiel den Panther nimmt, 1903 in Paris geschrieben, im Angesicht dieses Molochs Paris, wo er dann sagt, also geht es wieder ums Sehen. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Also dieser Nihilismus, der da drin liegt, also dieses diese Bestandsaufnahme des Individuations, also des Verlustes von Individualität, von aufsteigender Massenkultur, das ist schon auch verblüffend. Und auch die Art, wie er darauf reagiert, das ist ja sozusagen ein Versuch, sich dagegen zu wehren, selber mit Worten. Und das hat eben ständig eben etwas mit den Bildern zu tun, mit denen er sich umgibt und die er in sich erzeugt. Also dieser Zusammenhang, der zieht sich bei Rilke durch und den habe ich versucht auch nachzuvollziehen im Schreiben. Und dann kommt ja noch hinzu, diesem Sehen, Rilke als moderner Mystiker, wie ich ihn aufgefasst habe, also das Verhältnis von Ich und Welt, von Mensch und Gott, von Verstand und Gefühl, ja niemals vermittelt darstellt, nicht rational, sondern auf eine unmittelbare Weise, aber auf dann doch wieder gebrochene Weise, so dass dieses Sprechen von ihm paradox wird. Und da wird dann sozusagen der Zusammenhang von Sehen und Hören plötzlich ein ganz zentraler in dieser Metamorphose. Also wenn man dann die erste Dionyser Elegie nimmt, also wo die anhebt, wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnung? Nicht, und klar, niemand hört. Also diese moderne Welt ist so geschaffen, dass jemand so laut schreien kann, wie er will, er wird in dieser Ordnung nicht gehört. Und das ist sozusagen die Ausgangsthese der folgenden Elegien auch, also dieses Gesamtwerks der 10 Elegien. Damit ist sozusagen etwas gesetzt. Und das finde ich, ist im Ganzen dann das, was dann auch in seinem Grabsteinspruch mündet. Also diese Form des Sprechens, die sich in all ihrer Faszinationskraft immer wieder entzieht, nicht? Also dieses Moment von Distanz da drin nicht, und auch dieses sich unverfügbar halten und wieder entziehen. Also dieses große, reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so vielen Liedern. Also das ist genau das, worauf sein Leben hinausläuft. Und das das ist es auch, was von Prag bis nach Myzod eigentlich ein bestimmendes Motiv von ihm ist.
Eine Besonderheit in Rilkes Leben ist seine Beziehung zu den Frauen. Und da fallen mir vier Frauen ein. Sie haben eine genannt, das ist die Mutter. Dann war da die Ehefrau Clara, die Tochter Ruth und Lou Andreas Salome. Na, zu den ersten drei genannten hatte er so gut wie kein oder kein gutes Verhältnis. Woran lag das?
Also ich denke, dass für ihn ja grundsätzlich Frauen so eine Projektionsfläche sind, dass er ein Bild der Frau sucht und es auch als zum Schreiben permanent braucht. Und da ist sozusagen eine Gemeinschaft, auch eine Partnerschaft im Alltag für ihn überhaupt kein Thema. Also das ist etwas Verhinderndes für ihn. Und wie gesagt, mit der Mutter war das ja klar, dass er sich dominiert fühlte, dass er sich eingegrenzt fühlte und unverstanden fühlte und dass er sich befreien musste. Obwohl er eben lebenslang diese sehr braven und besorgten Briefe an seine Mutter schrieb, die sind ja auch 2009 erschienen auf über 1000 Seiten, kann man das lesen, dass er also bis zum Schluss aus der Ferne freundliche und aufmerksame, besorgte Briefe an seine Mutter schrieb, die er dann aber die letzten 10 Jahre seines Lebens nicht mehr an sich herangelassen hat. Also das ist relativ klar, dieses Verhältnis zur Mutter. Sie störte ihn sozusagen, sie hinderte ihn daran, er selbst zu sein. Bei Clara Westhoff, die er ja in Worpswede kennenlernt, nach seiner zweiten Russlandreise mit Lou Andreas Salome, die eigentlich die zentrale Frau seines Lebens bleiben wird, also die seine Geliebte wird, obwohl sie 14 Jahre älter ist. Sie ist so eine Art Ersatzmutter und Geliebte zugleich. Sie ist eine sehr kühle und auch dominante Intellektuelle, die dann ihn nach der zweiten Russlandreise auch abserviert mit dem letzten Zuruf, mit der Ankündigung, er könnte auch verrückt werden, das wäre auch möglich. Sie hält seine Neurosen, Angstzustände nicht mehr aus, er wird ihr lästig. Aber dieses Verhältnis bleibt trotz dieser Spannung für ihn ganz zentral und auch bis zum Schluss bleibt sie so eine Art Beichtmutter für ihn. Aber eben aus der Ferne dann. Und und Clara und seine Tochter Ruth, das war wahrscheinlich nicht nur eine falsche Wahl, sondern überhaupt, das hat er auch selbst gesagt, ist für ihn eine Ehe und eine dauerhafte Bindung an einen anderen Menschen auch als Künstlerehe nicht lebbar gewesen. Und das ist irgendwie unverständlich, weil es immer Phasen gab, auch in Paris noch, als es etwa um Cézanne geht, ja, um das, wenn wir wieder beim Sehen sind, dieses neue Sehen, was Rilke probt, da ist ja Rodin zentral, aber auch Cézanne und oder auch Picasso dann in München. Also hat er ja einen starken Instinkt für moderne Kunst. Und da ist sie ihm in dieser Phase, wo er Cézanne entdeckt, plötzlich wieder sehr nah. Da schreiben sie sich Briefe über Cézanne, die sehr bemerkenswert sind. Und überhaupt ist Clara Westhoff eine unterschätzte Künstlerin. Sie hat bedeutende Porträts geschaffen, auch eins von Rilke. Aber er wollte in ihr auch keinen Partner. Er hat gesagt, sie spiegelt, ohne Gegenspiel zu sein. Und also dieses, es käme, meinte er, von ihr nichts Starkes zurück. Das ist wohl eine Unterstellung, weil er das auch nicht gewollt und gesucht hat. Und selbst als er im Sterben lag im Herbst 1926, dann in Valmont in der Schweiz, kam sie in die Schweiz gereist, wollte ihn treffen, besuchen. Sie blieben ja lebenslang verheiratet, haben sich nicht scheiden lassen. Und er hat sie nicht zu sich gelassen. Und das ist schon ein sehr befremdliches Kapitel, also auch seines Versagens, denke ich, weil sie sich wirklich bemüht hat und weil sie auch eine starke Künstlerin war. Und er konnte zum Teil dann nicht mal freundschaftlich mehr mit ihr umgehen, loyal sein, also seine zum Teil also dann auch sie abstoßenden Affären, etwa diese Reise mit Jenny Oltersdorf nach Abschluss des Malte Lauritz Bricke, so eine Pelzhändlersgattin, wo er dann so als eine Art Gigolo nach Ägypten reiste. Das hat sie auch sehr abgestoßen an ihm. Und ja, dieses ganze Kapitel ist unerfreulich und auch ein Dokument für Rilkes Versagen. Und noch schlimmer, dass zu seiner Tochter dieses Nichtverhältnis, also er hat sie dann, also das Ehepaar hat sie ja, die Tochter, als es nach Paris ging, also sie gingen beide, aber nicht gemeinsam, dann 1902 nach Paris, aber ließen dann die Tochter bei den Eltern von Clara Westhoff zurück und damit war natürlich schon diese Entfremdung vorgegeben, die Rilke sich auch nie wirklich bemüht hat zu überwinden. Und was eigentlich auch insofern befremdlich ist, weil ja nun Ruth mit ihrem Ehemann Karl Sieber dann diejenige war, die den Nachlass dann auch bewahrt hat, gesichtet hat und das Rilke-Archiv aufgebaut hat. Also die durchaus auch sich für das Werk ihres Vaters, ihres fernen und fremden Vaters dann eingesetzt hat. Also dass diese familiäre Beziehung zu Frau und Tochter, die ist schon auch in gewisser Weise ein Armutszeugnis für Rilke.
Ihr Buch, Gunnar Dicker, hat 600 Seiten und ist aufgeteilt in 8 Kapitel. Nun muss man die lesen und dann hat man wirklich eine ganze Menge erfahren über das Leben von Rilke. Aber wenn ich nur die Überschriften zitiere, dann wird auch ein Bild klar. Und die zitiere ich mal eben. Kapitel 1, Anfänge. Dann geht's weiter mit Aufbrüche, Krise, Verwandlung, Absturz, Flucht, Isolation, Sterben. Wenn ich das nur sehe, nur diese Überschriften der Kapitel, dann sagt das eine Menge aus über Rilkes Leben. Ein einsames, ein schwieriges Leben, oder?
Ja, und im Ganzen auch kein glückliches Leben. Also eines, was sich ganz auf diesen Werkausdruck am Ende zurückzieht. Also sein eigentliches Leben findet dann im geschriebenen Wort statt. Das ist so ein Opfer, was er bringt. Und das, was an Leben dann auch am Ende so in dieser Krankheitsphase dann der letzten 3 Jahre sich abspielt, ja, das ist auch traurig. Nicht, also und das, was sozusagen die Würde des Dichters und Menschen rettet, ist eigentlich, dass er bis zum Schluss versucht zu arbeiten. Es ist ja so, dass er dann beginnt, Französisch zu schreiben, auch zu dichten, dass er Paul Valéry, André Gide und André Gide vor allem übersetzt. Also da kämpft er sich bis zum letzten Lebensmonat durch und hält sich daran fest und arbeitet, obwohl er eben ein vollkommen zerstörter, kaputter Mensch auch ist. Also, das muss man eben auch sagen. Vermutlich, und er schreibt das in seinen Briefen auch, geht das auch, dieser Absturz der letzten 3 Jahre auf eine Grippe zurück. Er sagt, er kann den Tag im Herbst 23 genau benennen, seitdem er nicht mehr der gleiche ist. Und das ist so, dass er dann eben völlig kraftlos ist, nachts nicht schläft, dafür am Tage nicht richtig wach ist und sich kaum mehr also außer Haus bewegen kann. Also das ist so was man heute als Fatigue-Syndrom bezeichnen würde. Damals gab es diesen Begriff noch nicht und man stand eher ratlos davor, dass Rilke so völlig kraftlos und energielos so sein Leben fristete, muss man fast sagen. Also das kommt noch hinzu und fast bricht das schon wieder was Heroisches, dass er dann trotzdem immer noch Briefe schreibt, trotzdem immer noch diese Übersetzung macht. Also sozusagen seine letzte Energie auf diesen schriftlichen Ausdruck verwendet. Also man muss es ja auch sagen, er war ja jemand, der auch diesen Kontakt zu Frauen suchte, intellektuelle Männer, aber absolut nie. Die Ausnahme war Rudolf Kassner, der sich aber auch sehr negativ über ihn geäußert hat und herablassen. Also er scheute auch so das Gespräch und diese Art von intellektueller Debatte. Also solche Gespräche, wie wir es jetzt hier führen, dem hätte er sich strikt verweigert und gesagt, ich habe das viel besser geschrieben. Und das ist es, was zählt. Und dafür habe ich sozusagen all meine Lebenskraft da, die verbleibende, da hinein investiert und dabei soll man es bewenden lassen. Und das hat auch irgendetwas Versöhnliches und Anrührendes. Also bei all diesem Verfall des Körpers der letzten Jahre, am Ende war es ja dann die Leukämie, ist da doch so etwas, so ein starker Punkt, also so dieses, es wird weniger, aber es hört nicht auf. Und das, finde ich, hat auch was Persönliches.
Rilke ist ein ganz großer, vielleicht unerreichter Dichter, Schreiber in der deutschen Sprache, über den viel geschrieben wurde, über den viel recherchiert und veröffentlicht worden ist. Wie geht man als Biograf dann an eine solche Person heran? Man möchte ja auch Neues zutage bringen. Findet man Neues in Ihrem Buch?
Also das ist schon immer ein Problem. Natürlich habe ich die beiden Bände von Ralf Friedmann gelesen, Wolfgang Leppmann gelesen, Donald Prater gelesen, Peter Demitz über Prag, ein sehr gutes Buch. Also das muss man schon zur Kenntnis nehmen, aber es als Biograf hilft einem das nicht, das steht einem eher im Wege. Also man muss natürlich auch seinen eigenen Weg suchen, das heißt auch einen eigenen Ton, einen eigenen Ausdruck suchen für diese Lebensproblematik, die man selber dort erkennt und die einem am wesentlichsten erscheint. Also da ist natürlich diese Überfülle des Materials schon ein Problem. In dem Falle hat es mir geholfen, dass ich vieles schon mal vor 20 Jahren intensiv gelesen habe. Und die eigentliche Quelle jetzt auch im zweiten Anlauf waren dann doch wieder die Unzahl der Briefe, die so sorgsam gearbeitet sind, die Rilke ja auch als zu seinem Werk gehörig verstand. Also das ist jetzt auch nicht unstatthaft, sich darauf zu beziehen, wie manche sagen, er hat ausdrücklich vor seinem Tod erklärt, diese Briefe dürfen und sollen veröffentlicht werden, weil sie Teil seines Werkes sind. Er hat sie auch immer, obwohl diese Briefe sehr intime Details enthalten, auch so geschrieben, dass sie also als Text für ihn passieren konnten. Also das ist etwas schon Frappierendes. Also diese über 50 Bände, die es insgesamt jetzt an Briefausgaben gibt, sind alle Literatur. Die sind alle so gearbeitet, dass man sie auch wirklich nicht nur als Lebensbekundungen liest, sondern eben auch als Rilke-Texte. Und das ist das, was mich eigentlich auch so gereizt hat, weil diesen Kosmos an Briefen, der ja längst noch auch nicht vollständig erschlossen ist, also den schöpft niemand aus. Da geht jeder seinen Pfad und findet das, was für ihn sozusagen, also was ihm da entgegenkommt. Und also das habe ich eben auch entdeckt. Also es heißt ja auch, Rilke ist längst auserzählt, ausinterpretiert. Das stimmt überhaupt nicht. Da ist also sehr vieles noch zu entdecken, egal, je nachdem, welchen Weg man geht und wofür man sich jetzt besonders interessiert. Also allein die Frage der Räterepublik in München oder der Sprachenwechsel ins Französische, die letzten Jahre dann im Wallis. Also da kann man noch ganze Rilke-Welten entdecken. Davon bin ich also fest überzeugt, ja.
Sie haben einige Rilke-Texte zitiert, unter anderem die Duineser Elegien, Sonette an Orpheus, den Panther. Hat der Biograf Gunnar Decker einen Rilke-Lieblingstext?
Das ist schwer zu sagen. Das Großartige an Rilke ist, dass er so viele gültige, bis heute nicht veraltete Texte geschrieben hat. Aber was mich wirklich anrührt, um dieses Wort mal zu gebrauchen, ist die Elegie an Marina Tsvetajewa aus dem Sommer 1926. Es gibt ja diesen kurzen Briefwechsel, 7-8 Briefe, von Marina Tsvetajewa und Rilke gewechselt, die sich nicht mehr haben sehen können. Rilke war schon krank und Und dann schafft er es sozusagen in diesem letzten großen Anlauf, wenige Monate vor seinem Tod, da solch ein Werk zu schaffen. Diese Elegie ist ja auch sehr lang, die Elegie an Marina Tsvetajewa-Effron, die anhebt, also, oh, die Verluste ins All, Marina, die stürzenden Sterne. Ja? Wir vermehren es nicht, wohin wir uns werfen, zu welchem Sterne hinzu. Im Ganzen ist immer schon alles gezählt. Also das ist nochmal ein großartiges Lebensresümee auf eine Weise formuliert, also die wirklich bewundernswert ist.
Gunnar Decker, Autor der Biografie Rilke, der ferne Magier, erschienen im Siedler Verlag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war der Draußentester für heute mit Gunnar Decker, Autor der Biografie Rilke, der ferne Magier, erschienen im Siedler Verlag. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.